Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung. Der Austritt von Öl im Golf von Mexiko konnte vorübergehend gebremst werden. Präsident Obama will neue Bohrungen vorerst sistieren. Wir orientieren über den Stand der Dinge. In Frankreich protestieren Hunderttausende gegen die Sparmaßnahmen der Regierung und das spanische Parlament hat die Sparmaßnahmen seiner Regierung mit einer einzigen Stimme Mehrheit genehmigt. Nur noch jeder siebte abgewiesene Asylbewerber beantragt in der Schweiz Nothilfe. Umstritten bleibt, ob das ein Erfolg ist. Wir berichten auch über ein Strategiepapier der US-Regierung, in welchem die eigene Rolle neu und anders umschrieben wird. Und man muss etwas tun für den berühmten Sohn des Bergels, damit der bekannt bleibt und das Tal mit ihm.
Im Bergell muss man etwas für Giacometti machen. Sonst, sie werden dann vergessen. Das wäre schlimm.
Das wäre schlimm. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst aber Raphael Vonnat mit dem Nachrichtenüberblick.
Der Ölkonzern BP hat nach Angaben der US-Küstenwache beim Versuch, das Ölleck im Golf von Mexiko zu stopfen, einen ersten kleinen Fortschritt gemacht. Geschlossen sei das Leck aber noch nicht, sagte der Kommandant der US-Küstenwache. Der ins Leck gepumpte Schlamm habe den Ölaustritt zwar etwas gebremst, es sei aber noch zu früh, von einem Erfolg zu sprechen. US-Präsident Barack Obama will sich noch heute zur Ölkatastrophe äußern. Es wird erwartet, dass er schärfere Regeln für Ölbohrungen im Meer ankündigen wird. Außerdem werde Obama das Moratorium über neue Bohrungen in tiefen Küstengewässern, das nach dem Unglück verhängt wurde, um 6 Monate verlängern. Die amerikanische Wirtschaft hat sich im ersten Quartal des Jahres nicht so stark erholt wie erwartet. Das US-Handelsministerium präsentierte heute seine revidierten Berechnungen. Demnach stieg das Bruttoinlandprodukt in den USA aufs Jahr hochgerechnet um 3,0%. Eine frühere Schätzung der Behörden hatte noch plus 3,2% ergeben und Analysten hatten sogar mit einem noch höheren Wert gerechnet. In Frankreich sind Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen die geplante Erhöhung des Rentenalters zu protestieren. Ein Streikaufruf der Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst wurde allerdings nur teilweise befolgt. Im Bahn- und im Flugverkehr kam es zu Behinderungen. Die französische Regierung plant, das Rentenalter von derzeit 60 Jahren anzuheben. In Spanien hat das Parlament knapp Ja gesagt zum Sparprogramm der Regierung. Mit nur einer Stimme Unterschied stimmten die Abgeordneten dem Sparprogramm über 15 Milliarden Euro zu. Der Entscheid fiel so knapp aus, weil die Basken das Paket ablehnten. Gespart werden soll unter anderem bei den Löhnen der Staatsangestellten und bei öffentlichen Investitionen. In Pakistan sind nach offiziellen Angaben 40 Taliban-Kämpfer getötet worden. Kampfflugzeuge der pakistanischen Armee hätten mehrere Verstecke von Rebellen an der Grenze zu Afghanistan bombardiert, sagte ein Regierungssprecher. Ein Taliban-Sprecher bestätigte die Angriffe gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Laut ihm sind aber nur 3 Mitglieder der radikal-islamistischen Gruppe ums Leben gekommen. Mit den Angriffen folgt die Regierung Pakistans einer Forderung der USA. Diese erhoffen sich, dass sich die Lage in Afghanistan stabilisiert, wenn sich die Rebellen nicht mehr in der Grenzregion verstecken können. Abgewiesene Asylbewerber, die in der Schweiz nur noch Nothilfe erhalten, bleiben in vielen Fällen trotzdem im Land. Zwar beziehe nach einem Jahr nur noch jede siebte betroffene Person Nothilfe, heißt es in einer Studie des Bundesamtes für Migration. Damit könne aber nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die anderen 85% auch wirklich ausreisten, betonte Alain Dubois-Raymond, Direktor des Bundesamtes für Migration, gegenüber Schweizer Radio DRS. Damit habe der Sozialhilfestopp sein Ziel nur teilweise erreicht, so die Studie, nämlich die Abgewiesenen zur Ausreise zu bewegen. Ein Expertenbericht deckt Mängel bei der Impfstrategie des Bundes auf. Die Verteilung des Schweinegrippe-Impfstoffes sei nicht gut gelaufen und auch die Kommunikation sei mangelhaft gewesen, lautete das Fazit des Berichts, den der Bundesrat veröffentlicht hat. So sei zum Beispiel nicht klar gewesen, wer zuständig sei für die Verteilung des Impfstoffes, der Bund oder die Kantone. Mit der Untersuchung durch internationale Experten und das Unternehmen Ernst & Young reagierte der Bund auf Kritik in Bezug auf das Vorgehen bei der Schweinegrippe. Der abtretende Chef von Präsenz Schweiz, Johannes Mattiassi, wird neuer Botschafter in Argentinien. Er löst dort Carla Del Ponte ab, die pensioniert wird. Dies teilt das Schweizer Außendepartement mit. Auch andere Botschafterposten werden neu besetzt. Der Bundesrat ernannte den stellvertretenden Staatssekretär Anton Thalmann zum Botschafter in Großbritannien. Und Urs Bucher geht nach Japan. Bernard Chaland ist der neue Trainer des FC Sion. Das teilt der Walliser Club mit. Der Roman Chaland war zuletzt 3 Jahre beim FC Zürich tätig und gewann mit den Zürchern den Meistertitel, bevor er dort entlassen wurde. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.305 Punkten plus 2,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.183 Punkten plus 2,1%. Der Euro wird zu einem Franken 42,07 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 15,05. Zum Wetter. Am Abend gibt es kaum noch Schauer, von Westen her wird es zunehmend sonniger. Morgen Vormittag ist es zunächst recht freundlich, dann bilden sich über den Bergen Quellwolken und in der zweiten Tageshälfte gibt es vor allem in den Alpen und am Jura einige Schauer. Im Süden sind schon am späteren Vormittag erste Regengüsse und Gewitter möglich, dann bleibt es gewitterhaft. Die Höchstwerte erreichen im Norden 20 Grad, im Süden 22 Grad. Am Samstag bleibt es bei einigen Aufhellungen am Vormittag und Schauern am Nachmittag. Am Sonntag ist es oft bewölkt und vor allem im Norden fällt Regen. Die Temperaturen liegen im Norden bei 18, im Süden bei 22 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Zweimal sparen in Europa. Der Protest in Frankreich gegen die Sparpläne. Und die Frage, wann ist ein Gürtel zu eng geschnallt? Die Diskussion über die Folgen der Sparerei. Zweimal Obamas neue Erkenntnisse zur Ölkatastrophe und deren Folgen und zur Strategie seines Landes und seiner Rolle in der Welt. Dann zwei brisante Schweizer Themen. Der Sozialhilfestopp wirkt, das ist klar. Umstritten ist aber wie? Und der UBS-Vertrag mit den USA, das weitere Taktieren. Dann Amnesty International in der Kritik von außen und innen. Robert Koch, er entdeckte Heilmittel, zum Teil auf ganz unheilsame Weise. Und Alberto Giacometti wird entdeckt als Anziehungspunkt in einem Tal, das nicht sicher ist, ob es einen Anziehungspunkt will. Echo der Zeit als Podcast ab 19 Uhr. Näheres dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Die große Sparerei und der Streit darüber. Heute ist Frankreich an der Reihe. Dort wird besonders über die Erhöhung des Rentenalters gestritten. Wir haben es gehört. Die Mehrheit der Bevölkerung findet das Rentenalter 60 für all jene Leute, die früh ins Erwerbsleben eingestiegen sind. Dieses Rentenalter 60 müsse bleiben. Das sei nicht verhandelbar. Die Gewerkschaften sind fest entschlossen, es zu verteidigen. Sie haben für heute zu einem nationalen Protesttag aufgerufen. Die Regierung argumentiert umgekehrt, das Rentenalter 60 sei schlicht nicht mehr zu finanzieren und müsse an die gestiegene Lebenserwartung angepasst werden. Aus Paris, Rudi Mäder, La Journée Nationale de Mobilisation.
Résistance sociale, tous ensemble, tous ensemble!
Auf dem Platz d'Enfer Rochereau in Paris herrscht am frühen Nachmittag Jahrmarktstimmung. Würstchen, Brötchen und Getränke werden zum Kauf angeboten. Viele Demonstranten tragen Fahnen und Plakate.
C'est aujourd'hui qu'il faut pas lâcher.
Die Demonstranten geben sich kämpferisch. Ein höheres Rentenalter komme nicht in Frage. Die Renten ab 60 seien durchaus finanzierbar. Davon sind sie überzeugt. Man habe ja das Geld zur Rettung der Banken auch gefunden. Man müsse das Geld ganz einfach dort holen, wo es sei, bei den Reichen.
Il faut surtout faire cotiser ceux qui ont des richesses, ceux qui font des transactions, etc.
Das Argument, fast überall in Europa arbeite man länger, will der Mann mit einer roten Fahne nicht gelten lassen. Wenn man anderswo das Falsche mache, müsse man das in Frankreich nicht nachahmen.
Parce qu'ils ont tort ailleurs, qu'il faut avoir tort en France. Hein?
Eine 55-jährige Frau, die mit 60 in Pension gehen will, glaubt, man könne die Altersversicherung nicht einfach auf dem Buckel der Arbeitnehmer sanieren.
Monsieur, moi je travaille depuis l'âge de 19 ans. J'ai 55 ans aujourd'hui. J'aspire à partir en retraite à 60 ans. Et je pense qu'on peut financer les retraites autrement, notamment.
Man könne Börsengeschäfte besteuern. Wenn schon eine Reform, dann eine gerechte. Und das sei heute nicht der Fall.
Parce que si réforme il doit y avoir, doit être une réforme juste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Die Regierung will, dass die Leute länger arbeiten, aber viele klagen, das sei ja gar nicht möglich.
Ah ben là, vous tombez bien, moi, j'ai été viré à 55 ans, donc En France, de toute façon, les employeurs, ils licencient avant l'âge de 60 ans. Alors...
Er sei mit 55 entlassen worden, sagt dieser ehemalige Arbeiter des Telekommunikationskonzerns Alcatel-Lucent. Es sei doch absurd zu verlangen, die Leute sollten länger arbeiten, wenn sie gleichzeitig auf die Straße gestellt würden. Fast zwei Drittel der Franzosen sagen, sie seien bereit, für das Rentenalter 60 und für ihre Renten auf die Straße zu gehen. Trotzdem hofft die Regierung, die Bevölkerung von der Notwendigkeit ihres Sparprogramms überzeugen zu können. Die Zahlen sprechen für sich. Wenn in weiten Teilen Europas ein Rentenalter 65 gelte, wenn in Europa gar über ein Rentenalter 67 diskutiert werde oder ein solches schon beschlossen sei, dann könne sich Frankreich doch nicht ein Rentenalter 60 leisten. Die Defizite seien eine Tatsache, denn immer weniger Arbeitnehmer müssten immer mehr Renten finanzieren. Für beide Seiten ist der heutige Tag eine Kraftprobe. Er zeigt, wie weit die Regierung mit ihren Sparplänen und den Plänen zur Erhöhung des Rentenalters gehen kann.
Rudi Meder in Paris über den Gewerkschaftsprotest gegen die Sparpläne der Regierung. Diese Regierung spart ja vermutlich nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil sie davon ausgeht, dass der ständig steigende Schuldenberg bald nicht mehr bezahlt werden kann, respektive die Zinsen davon. Das hat das Beispiel Griechenland gezeigt. Das ist das Problem in Portugal auch in Spanien. All diese Länder sind jetzt aufgefordert, radikal zu sparen. Aber das ist schwierig. Es schmerzt und Sparprogramme drohen, den Wirtschaftsaufschwung abzuwürgen. Sparen als Ausweg aus der Krise ist ein umstrittenes Rezept. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Wirtschaftswachstum wäre die einfachste Lösung. So könnten die Länder quasi automatisch aus den Schulden herauswachsen, ohne gröbere Sparübung. Zwar sind mittlerweile die meisten Länder auf einen Wachstumskurs eingeschwenkt, nicht zuletzt wegen den staatlichen Konjunkturprogrammen. Als Folge der Griechenland-Krise sehen sich aber immer mehr EU-Länder gezwungen, den Gürtel enger zu schnallen und die Staatsausgaben zurückzufahren. Damit drohen sie in einen Teufelskreis zu geraten, warnt Jens von Scherpenberg von der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin.
Sie müssen sparen, weil die Märkte, die Banken, die Finanzmärkte ihnen eigentlich signalisiert haben, dass ihre Schulden, ihre Verschuldungsfähigkeit an eine Grenze stößt. Damit aber lassen sie sich auf den Widerspruch ein, dass sie in der gegenwärtigen Phase der Krise eben das Wachstum im Grunde genommen weiter abschwächen.
Denn insbesondere in den westlichen Industrieländern sei das Wirtschaftswachstum noch nicht gesund und stabil.
Wenn in diese Phase rein nun verschärfte Sparanstrengungen kommen, gibt es in der Tat die Gefahr, dass eben ein großer Sektor Nachfrage, eben die staatliche Nachfrage, auch mit den ganzen Beschäftigungseffekten, die da dranhängen, wegfällt. Und dann haben wir das Risiko, dass wir tatsächlich in eine neue krisenhafte Abschwächung kommen, die natürlich dann wiederum die Verschuldungsquoten der Staaten verschlechtert.
Und so die aktuellen Probleme zusätzlich verschärft. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein solches Szenario eintritt, stellt Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann von der Universität Zürich fest.
Das krasseste Beispiel ist Lehman aus den 30er Jahren, weil wir ja damals auch eine ganz schwierige Situation hatten und auch eine Krise, die man durchaus mit der heutigen vergleichen kann.
Vor allem die USA hätten nach der Weltwirtschaftskrise zu früh einen Sparkurs eingeschlagen, mit der Folge, dass die Wirtschaft erneut abstürzte und die Arbeitslosenzahlen in die Höhe schnellten.
Das ist ganz wichtig, dass man diese Lektion aus der Vergangenheit lernt. Man darf einen schwachen Aufschwung nicht mit übertriebenem Sparen abwürgen, sonst hat man nachher viel mehr Kosten.
Der aktuelle Aufschwung, insbesondere in Europa, ist noch schwach und zu rigorose Sparbemühungen könnten schaden. Das sei tatsächlich ein Risiko, sagt Urs Müller vom Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Basel. Trotzdem zeichnet er ein vergleichsweise optimistisches Zukunftsszenario.
Es wird eine Wachstumsverlangsamung eintreten, das heißt, die Wirtschaft wird sich nicht so schnell erholen, wie wir das vielleicht bis jetzt gedacht haben. Aber ein eigentlicher Double Dip, das würde bedeuten, es gibt nochmals eine Rezession, zum Beispiel im nächsten Jahr. Das sieht im Moment nicht danach aus.
Denn nicht alle Länder müssten so drastisch sparen wie Griechenland oder andere Südeuropäer. Deutschland, Österreich oder die skandinavischen Länder seien weit weniger unter Druck.
Sodass die Gefahr, dass dort Rezessionen ausbrechen, sehr gering ist. Entsprechend ist für Europa insgesamt nicht mit einer erneuten Rezession zu rechnen.
Das Konjunkturbild von Professor Müller deckt sich mit den jüngsten, ebenfalls relativ optimistischen Prognosen der OECD. Aber sogar ohne erneuten Konjunkturabsturz, Europa erwarte eine lange Schwächephase, sagt der Berliner Ökonom Jens von Scherpenberg. Ähnlich wie das verlorene Jahrzehnt, das Japan in den 90er Jahren durchlitten hat, oder Südamerika nach der Schuldenkrise der 80er Jahre. Denn die angekündigten Sparpakete würden zweifellos auf die ohnehin nicht berauschenden Wachstumsraten drücken.
Der Fluss von Öl aus dem Bohrloch im Golf von Mexiko sei wesentlich größer als bisher angenommen, meldete die US-Regierung am Nachmittag. Der Versuch, dieses jetzt offensichtlich größere Leck als bisher angenommen zu stopfen, sei teilweise vorübergehend erfolgreich, hieß es auch heute Nachmittag. Und Präsident Obama wolle künftige Bohrungen am Meeresgrund erstmal sistieren, hieß es auch heute Nachmittag. Obama wird nächstens zu den Medien reden, das dürfte noch eine Dreiviertelstunde dauern. Max Ackermann, schauen wir mal, wo man steht mit all dem. Gehen wir diese einzelnen Punkte rasch durch. Zuerst die Situation am Bohrloch. Was weiß man jetzt da? Was ist gelungen, was noch nicht?
Ja, es läuft leider immer noch Öl ins Meer, sehr viel Öl. Admiral Thad Allen, der Oberkommandierende der Küstenwache, der hatte zwar verkündet, es sei gelungen, das Leck teilweise zu stopfen, den Ölfluss zu vermindern. Doch diese Meldung, die war mindestens verfrüht, wenn nicht gar falsch. BP wollte sie jedenfalls nicht bestätigen und auf den Live-Bildern vom Meeresboden, die BP auf Geheiß der Regierung ausstrahlen muss, da sieht man auch, wie das Öl weiter in großen Mengen ausfließt. Ob Topkill also wirklich funktioniert, das weiß man wohl erst in ein paar Stunden, vielleicht auch erst in ein bis zwei Tagen.
Und eben kombiniert mit der anderen Meldung dieses Nachmittags, nämlich dass der Ölfluss größer ist, als man bisher angenommen oder angegeben hat, verspricht das nichts Gutes.
Nein, das sind wirklich schlechte Nachrichten. Man hat zwar seit längerem schon vermutet, dass sehr viel mehr Öl ausfließt, als BP das angegeben hat. Nach neuesten Berechnungen sollen es 12 bis 19.000 Fass Öl pro Tag sein. Das wären 2 bis 3 Millionen Liter. 3 bis 5 Mal so viel, wie BP angegeben hat. Und das würde auch bedeuten, dass bis jetzt mindestens doppelt so viel Öl ins Meer geflossen ist, wie seinerzeit beim Exxon-Valdez Unfall in Alaska vor gut 20 Jahren.
Jetzt wird von politischen Konsequenzen geredet, vermehrt geredet. Barack Obama wird in 3/4 Stunden eine Medienkonferenz geben. Was erwarten Sie?
Also man weiß schon einiges, was der Präsident sagen wird. Offenbar soll das Moratorium für Offshore-Bohrungen verlängert werden. Das heißt also, die nächsten 6 Monate wird es keine neuen Bewilligungen für Ölbohrungen im Meer draußen geben. Einzelne besonders umstrittene Projekte, die werden ganz gestrichen, vor allem in Alaska, in der Nähe der arktischen Naturschutzgebiete. Wenn es in sehr kalten Gewässern, wenn dort ein Unfall passiert, dann ist das potenziell eben noch sehr viel schlimmer als in wärmerer Umgebung, wo das Öl schneller abgebaut werden kann. Und drittens wird erwartet, dass der Präsident strengere Regelungen ankündigt für Ölbohrprojekte und dass die dann auch besser überwacht werden sollen.
Und viertens sollen Köpfe rollen, haben wir eben gelesen.
Ja, ein erster Kopf ist gerollt, nämlich der von Elizabeth Birnbaum, das ist die Chefin des MMS, des Minerals Management Service, jene Behörde, die verantwortlich ist für Bohrbewilligungen und für die Kontrolle. Dort hat es große Missstände gegeben, das weiß man seit Jahren. Die Chefin ist erst knapp ein Jahr im Amt. Sie kann für die alten Korruptionsvorwürfe, für die Gefälligkeitsgutachten und so weiter, kann sie nichts, aber es ist ihr auch nicht gelungen, beim MMS auszumisten, und sie muss jetzt dafür bezahlen.
USA-Korrespondent Max Ackermann, vielen Dank. Sie werden die Medienkonferenz für uns verfolgen und in unserer nächsten Ausgabe dann darüber berichten, was da konkret gesagt wurde. Es ist noch nicht offiziell, und damit bleiben wir in Washington bei einem Thema über ein Thema, das noch nicht offiziell angekündigt ist. Aber es ist in den US-Medien schon nachzulesen. Barack Obama legt eine neue Sicherheitsstrategie vor für die USA. Ein Papier, in welchem die Rolle der USA in dieser Welt umschrieben wird, die Gefährdungen, denen das Land ausgesetzt ist, die Art und Weise, wie sich die USA diesen Gefährdungen stellen sollen. Im Vergleich zu den Papieren seines Vorgängers George Bush, der immer und überall den Kampf gegen den Terror in den Vordergrund gestellt hat, scheint Obama eine Reihe anderer Akzente zu setzen. Der Politikwissenschaftler Stefan Bierling ist spezialisiert auf US-Außenpolitik und transatlantische Beziehungen. Ich fragte ihn, ist das so? Ist das eine neue US-Strategie?
Sie ist neu insofern, als dass sie stärker als die beiden Doktrinen von Bush, der sehr stark auf unilateraler Machtausübung der USA bestand, jetzt einen breiteren internationalen Kontext schafft und auch die Anforderungen für amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik nicht nur auf den Terrorismus verengt, sondern viel breiter anlegt als sein Vorgänger. Bush hat Sicherheit primär natürlich unter dem Eindruck der Anschläge vom 11. September 2001 als internationalen Terrorismus plus Gefahr von Ausbreitung von Massenvernichtungswaffen gesehen. Obama versucht nun, alles breiter anzulegen. Er bringt wirtschaftliche Fragen rein, er bringt den Klimaschutz rein. Nach wie vor geht er davon aus, dass Massenvernichtungswaffen die zentrale Herausforderung für amerikanische Sicherheit im 21. Jahrhundert sind. Aber er will sie ganz anders eindämmen und Proliferatoren bekämpfen als sein Vorgänger.
Sie sagen, er sieht nicht nur wie Bush nach dem 11. September die Terrorbekämpfung als zentrale Aufgabe nationaler Sicherheit. Er will bei allem, was er tut, mehr internationale Abstimmung. Hat er denn auch definiert, wie er vorgehen will, wenn er die nationale Sicherheit gefährdet sieht? Also ein wichtiger Satz bei Bush seinerzeit war ja der berühmte Preemptive Strike. Also die Amerikaner können zuerst angreifen, um einen Angriff zu verhindern.
Das war ja auch schon ein Prinzip amerikanischer Außenpolitik vor Bush. Nur hat es niemand so stark in den Vordergrund gespielt wie Bush. Und auch Obama wird prinzipiell daran festhalten. Was Bush allerdings gemacht hat, er hat diesen Begriff der Präemption auf den Kopf gestellt. Er hat ihn im Irak benutzt, obwohl es dort ja nicht um einen bevorstehenden Angriff des Irak gab. Und er hat damit im Grunde das ganze Konzept sehr stark delegitimiert. Es ist heute ganz schwer zu unterscheiden, wenn man die Bush-Reden nachliest, wo denn hier die Prävention beginnt und wo die Aggression startet. Und das versucht Obama wieder in die richtigen Proportionen zu führen.
Ein anderer Begriff, den Bush gebraucht hat immer wieder, ist Spread of Democracy, also die Demokratie sich ausbreiten helfen. Davon ist von Obama nicht die Rede.
Auf jeden Fall sehr viel weniger als bei Bush, wobei Bush vor allem in seiner zweiten nationalen Sicherheitsstrategie 2006 das in den Mittelpunkt stellte. Das war damals auch ein bisschen erzwungen, weil sich herausstellt, dass im Irak, wo seine erste nationale Sicherheitsstrategie zum ersten Mal zur Anwendung kam, die Gefahr der Massenvernichtungswaffen überhaupt nicht existent war. Deshalb hat er versucht, die Ausbreitung der Demokratie auch als weitere Begründung heranzuziehen, um seine Außen- und Sicherheitspolitik zu legitimieren. Obama, obwohl in vielen Reden idealistischer als Bush, will sich auf dieses Vorhaben zumindest mit der gewaltsamen Ausbreitung von Demokratie nicht mehr einlassen. Er baut im Grunde auf Instrumente alter, klarer, kalter Machtpolitik.
Er will seine Politik abstimmen, international. Er will, wann immer die amerikanische Sicherheit gefährdet sei, zuerst in der internationalen Politik die Lösungen suchen, sagt er deutlich. Und er will dabei nicht primär mit der G8 wie früher operieren, primär, sondern mit G20. Das heißt, will auch China, Indien, Brasilien einbeziehen in die internationale Meinungsbildung. Ein fundamentaler Unterschied.
Auf jeden Fall. Er hat natürlich auch die NATO erwähnt in seiner internationalen Strategie. Er hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erwähnt, aber er hat vor allem in den Mittelpunkt gestellt, das, was er jetzt in den letzten Monaten auch schon praktiziert hat, nämlich die G20 zumindest in der Finanz-, aber auch in der Sicherheitspolitik zum entscheidenden Forum zu machen. Das heißt, er wird Länder mit an Bord holen, deren Gewicht in den letzten 15, 20 Jahren dramatisch gestiegen ist. Primär China. dann aber auch Russland, Brasilien, Indien. Für uns Europäer heißt es, dass wir natürlich bei den G20 an Bord bleiben, aber unsere relative Rolle in der internationalen Politik und in der amerikanischen Sicherheitsstrategie deutlich geringer wird.
Der Politologe Stefan Bierling. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Nothilfestopp, ein Rezept, das gewirkt hat. Umstritten ist wie. UBS-Staatsvertrag, das Taktieren geht weiter. Amnesty International, der Streit darüber, was Kampf für Menschenrechte heißt und was nicht. Robert Koch, Entdecker von Weltruhm, und Alberto Giacometti, Werbeheld für ein Tal, das vielleicht gar keinen Werbehelden will. Abgewiesene Asylbewerber sollen die Schweiz so schnell wie möglich verlassen. Aus diesem Grund hat der Bund Anfang 2008 den sogenannten Sozialhilfestopp erlassen. Das heißt, die betroffenen Asylbewerber erhalten nur noch 8 Franken Nothilfe pro Tag. Eine Studie des Bundesamts für Migration zeigt nun, dass nach einem Jahr nur noch jeder 7. Betroffene diese Nothilfe bezieht. Die Behörde schließt daraus, dass der Sozialhilfestopp wirkt. Die Nothilfe sei gescheitert, sagt hingegen die Flüchtlingshilfe. Inlandredaktorin Caroline Arn.
Das Bundesamt für Migration geht davon aus, dass der Großteil der abgewiesenen Asylsuchenden, nämlich 85%, innerhalb eines Jahres die Schweiz verlässt, auch wenn sich dies nicht mit Zahlen belegen lasse. Alain Dubois-Raymond, Direktor des BFM, ist deshalb mit der Wirkung des Sozialhilfestopps mehrheitlich zufrieden.
Nach 1,5 Jahren sind nur noch 15% der Asylbewerber, die einen negativen Entscheid haben, auch tatsächlich noch in der Schweiz. Und ich glaube, das kann man doch als Teilerfolg klassifizieren.
Ganz anders interpretiert die Schweizerische Flüchtlingshilfe diese Zahlen. Der Generalsekretär Beat Meiner sagt:
Also wir sagen, diese ganze Nothilfeübung, die ist gescheitert. Das war aber auch absehbar. Das haben wir von Anfang an so gesagt, dass die Leute sich nach kurzer Zeit darauf einstellen werden. Und das ist genau das, was jetzt passiert.
Einstellen, das heisse, die Männer tauchten unter und hielten sich mit Schwarzarbeit über Wasser, während Frauen mit Kindern und ältere Menschen die 8 Franken Nothilfe beziehen würden. Statt Sozialhilfe streichen, müsste man unterstützen, sagt Meiner.
Es darf nicht nur Repression alleine sein, man muss sehr sorgfältig mit den einzelnen Personen schauen, wo stehen sie, was brauchen sie, wie kann man sie unterstützen, damit sie diesen Schritt wagen können und zurückkehren in ihr Herkunftsland.
Das BFM setzt dagegen auf Rückübernahmeabkommen mit den Herkunftsländern. Abkommen, in denen sich die Staaten verpflichten, ihre Bürger zurückzunehmen, damit die Zahl der Nothilfebezüger noch stärker sinke. Auch will das BFM die Kantone vermehrt in die Pflicht nehmen, und zwar sollen diese die karge Nothilfe als Druckmittel einsetzen. Alain Dubois-Raymond will
die Nothilfe nicht mehr einfach bedingungslos zu geben, sondern auszurichten auf die jeweilige Situation. Also zum Beispiel, wenn sich jemand kooperativ verhält, auch eher Nothilfe zu geben, zum Beispiel in Cashform, auch Sanktionsmaßnahmen einzuführen, wenn jemand sich nicht kooperativ verhält. Also ein bisschen die Antworten des Staates abzustimmen, ob jemand kooperativ ist oder nicht kooperativ ist.
Die Studie zeigt zudem große Unterschiede zwischen den Kantonen, beispielsweise bei den Haftplätzen. Wer viele solcher Plätze verfüge, habe weniger Nothilfebezüger. Deshalb sieht Roger Schneeberger von der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz Handlungsbedarf.
Es zeigt sich schon, dass dort, wo Haftplätze knapp sind, dass man auch mit dem Vollzug natürlich entsprechend Probleme hat, dass längere Durchschnittsdauer der Nothilfebezüger resultiert, und deshalb müsste man sich dort schon die Frage nach Ressourcen stellen.
Während Bund und Kantone die Wirkung der Nothilfe mit strikten Sanktionen verstärken wollen, möchten Hilfsorganisationen dagegen mit einer stärkeren Rückkehrhilfe das Ziel erreichen, dass abgewiesene Asylsuchende die Schweiz verlassen.
Inlandredaktorin Caroline Arn. Der Staatsvertrag mit den USA in der Causa UBS ist eines der spannendsten Themen der kommenden Session, und die beginnt nächsten Montag. Im Nationalrat dürfte dieser Staatsvertrag heiß umstritten sein. Das scheint jetzt schon klar, auch wenn die SVP unter gewissen Bedingungen ein Ja signalisiert. Im Ständerat hingegen zeichnet sich ein Ja zum Vertrag ab. Das wurde nach der heutigen Sitzung der Außenpolitischen Kommission, dieser kleinen Kammer, klar, die sich über das umstrittene Dokument gebeugt hat. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Der Staatsvertrag ist die Grundlage, um den USA Bankdaten von 4.450 UBS-Kundinnen und Kunden herausgeben zu können, die ihre Vermögenserträge auf Schweizer Banken im Heimatland nicht versteuert haben. Die SP will dem Vertrag nur zustimmen, wenn das Parlament gleichzeitig Maßnahmen beschließt, um Risiken von Schweizer Großbanken zu beschränken und wenn es gegen überhöhte Boni vorgeht. Die SVP hat ihrerseits letzte Woche ebenfalls zwei Bedingungen für ein Ja zum Vertrag formuliert. Sie will nur Ja sagen, wenn es gerade keine Bonussteuer gibt. Und sie verlangt, dass künftig völkerrechtliche Verträge in jedem Fall dem Parlament unterbreitet werden müssten. Als erste hat sich nun die Außenpolitische Kommission des Ständerates geäußert. Eine lange und intensive Debatte habe man geführt, gab Kommissionspräsident Eugen David von der CVP bekannt. Dabei habe es zwei unvereinbare Lager gegeben. Das eine sei der Meinung, das Abkommen sei wie ein Gesetz zu behandeln. Es müsse dem Referendum unterstellt werden, damit eine Volksabstimmung möglich wäre. Und es dürfe nicht rückwirkend angewendet werden, wäre also faktisch wirkungslos, denn die UBS-Fälle sind ja alle schon passiert. Das andere Lager, wozu der Bundesrat gehört, sieht in dem Abkommen einen Einzelfall ohne Gesetzescharakter. Und dieses Lager hat in der Ständeratskommission nun obsiegt mit 8-5 Stimmen, wie Eugen David rapportierte. Dabei habe eine Rolle gespielt, dass immer wieder Drohungen aus den USA kolportiert würden. Kommissionspräsident David sprach dabei aber von unbestimmten Drohungen. Er selbst habe aus den USA nie entsprechende Zeichen erhalten. Immerhin hielt David fest, habe Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf mehrfach versichert, der Vertrag mit den USA sei ein absoluter Einzelfall und kein Präjudiz für Verhandlungen mit anderen Staaten über Steuerhinterziehungsfälle in der Vergangenheit. In der Folge lehnte die Kommission die Forderung von SP-Seite nach einer Bonussteuer mit 8-3 Stimmen deutlich ab. Eine Motion, die von FDP-Ständerat Felix Gutzwiller eingebracht wurde, hat die Kommission jedoch einstimmig angenommen. Sie verlangt, dass die Rechtsgrundlage für den Abschluss von völkerrechtlichen Verträgen besser geklärt werde. Offensichtlich eine taktische Motion, um der SVP entgegenzukommen. Der Vorstoß beinhalte eigentlich nichts Neues, hielt Kommissionspräsident David fest und sprach eher von einer psychologischen Wirkung, die ihr Ziel offenbar nicht verfehlt hat. Auch die Vertreter der SVP hätten dem Abkommen danach zustimmen können. Die Außenpolitische Kommission hat den Staatsvertrag mit 9-4 Stimmen abgesegnet. Damit sind die Chancen gestiegen, dass das Abkommen am nächsten Donnerstag zumindest im Ständerat durchkommt.
Amnesty International, eine Menschenrechtsorganisation, bald 50 Jahre alt. Amnesty leistet viel zur Förderung der Menschenrechte allgemein und speziell im Einsatz für einzelne Opfer willkürlicher Behandlung, wie etwa Max Göldi. Aber Amnesty International ist auch stark gewachsen, und zwar nicht nur in Bezug auf die Mitgliederzahl, sondern auch thematisch. Die Organisation fasst heute den Begriff der Menschenrechte sehr viel weiter als früher. Und das führt zu Problemen. Fredrik Steiger.
8 Jahre lang arbeitete die 53-jährige Inderin Chita Sagal am Amnesty-Hauptsitz in London, zuletzt als Abteilungsleiterin für Frauenfragen. Doch vor wenigen Wochen wurde sie abrupt entlassen. Grund: scharfe öffentliche Kritik an der eigenen Organisation.
Not just neglect, but an active undermining of a series of ethical principles.
Amnesty habe zentrale ethische Prinzipien nicht nur vernachlässigt, sondern bewusst verletzt, als sie mit dem ehemaligen Guantanamo-Häftling Moazem Beck zusammenspannte. Denn der war durchaus kein gewaltfreier politischer Gefangener. Er durchlief Ausbildungskurse in Afghanistan und unterstützt die Taliban. Warum hat sich Amnesty ausgerechnet mit ihm ins Boot gesetzt und gar gemeinsame öffentliche Auftritte organisiert, fragt sich Chita Sagal.
You know, that is a question that I have been trying to answer for myself.
Sie wirft der Organisation vor, oft blind zu sein, wenn es um islamischen Extremismus gehe. Unverständlich ist für sie auch, wieso Amnesty sich zwar lautstark gegen Schleierverbote in Europa äußert, jedoch den Schleierzwang in muslimischen Ländern kaum verurteilt.
There is more of a corporate kind of dynamic inside Amnesty, partly.
Einen Grund dafür sieht sie im raschen Wachstum der Organisation. Sie sei zum Großkonzern geworden, wo die Linke nicht mehr wisse, was die Rechte tue. Dabei sei auch der moralische Kompass aus der Gründerzeit abhanden gekommen. Richtig ist, dass die Menschenrechtsorganisation enorm gewachsen ist in mehrfacher Hinsicht. Immer mehr Mitglieder in immer mehr Ländern, längst nicht mehr nur in den westlichen Stammlanden. Auch thematisch beschäftigt sich Amnesty inzwischen mit weit mehr als gewaltlosen politischen Gefangenen, Folter oder der Todesstrafe. Sie beackert immer neue Felder. Besonders deutlich geschah das unter Irene Khan, die bis vor kurzem die Organisation führte.
What we are doing by highlighting problems of poverty and economic and social rights is actually showing that human rights.
Menschenrechte seien unteilbar. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gehörten genauso dazu. Eine Ansicht, die übrigens mittlerweile auch in der UNO vorherrscht. Amnesty beschäftigt sich daher heute auch mit Armut, Umwelt oder Bildung und gerät damit in Konkurrenz zu Organisationen, die auf diesen Feldern etablierter und glaubwürdiger sind. Allerdings, so Irene Khan,
the point, the difference between Amnesty International and a trade union organization or a humanitarian organization is that we
Amnestys Ansatz sei anders. Man mache Regierungen direkt verantwortlich für Probleme. Stimmt, doch nicht überall haben Regierungen gleich viel zu sagen. Bei der Folter etwa ist eine Regierung unmittelbar zuständig. Sie kann sie abschaffen, wenn sie will. Doch was soll die Regierung eines bettelarmen Drittweltlandes tun, wenn Amnesty mehr Schulen fordert? Es gebe deswegen innerhalb von Amnesty zwei Lager, sagt Professor Andrew Clapham, Menschenrechtsexperte am Genfer Institut des Hautes Études Internationales. Die einen forderten Konzentration aufs Kerngeschäft, die anderen eine Ausweitung der Aktivitäten.
There are two schools of thought. My own view is that it is important to expand the focus.
Für Clapham hat Amnesty aber gar keine andere Wahl, als sich thematisch auszudehnen.
The membership in Ghana or the Philippines or Mexico is not only interested in the death penalty and political prisoners, but also in questions.
All die neuen Mitglieder in Ghana, den Philippinen oder Mexiko kümmere nicht nur die Todesstrafe oder politische Gefangene, sondern ganz besonders auch das Recht auf Gesundheitsversorgung, auf Wasser oder auf Obdach. Unumstritten ist, dass es Amnestys Durchschlagskraft hilft, mehr Mitglieder zu haben, gerade auch in Drittwelt- und Schwellenländern. Problematisch ist hingegen die damit verbundene thematische Ausdehnung. Denn Amnesty riskiert damit Einzigartigkeit und Glaubwürdigkeit. Immerhin scheint man sich dessen bewusst und geht, was Professor Clapham bestätigt, bei allen verkündeten Ambitionen in der Praxis eher vorsichtig vor. So handelt auch der heutige Amnesty-Bericht schwergewichtig vom klassischen Kernbestand der Menschenrechte. Von Armut, Wasser, Bildung oder Gesundheit hingegen ist noch wenig die Rede.
Fredrik Steiger. Heute vor 100 Jahren starb Robert Koch, Nobelpreisträger, Entdecker des Tuberkulose-Erregers und Pionier der modernen Infektionslehre. Robert Koch ist eine der wichtigsten Figuren der Medizingeschichte. Er prägt bis heute unser Verständnis von Krankheit, auch wenn Elemente seiner Arbeit aus heutiger Sicht sehr fragwürdig erscheinen mögen. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber hat mit dem Kochkenner Christoph Gradmann von der Universität Oslo gesprochen.
Wenig deutete darauf hin, dass der 1843 geborene Robert Koch als einer der ganz Großen in die Medizingeschichte eingehen würde. Er wuchs in einer kinderreichen Familie im deutschen Clausthal auf, der Vater Bergbaubeamter. Als einziger der Familie konnte Robert Koch die Universität besuchen, wo er Medizin studierte. Anschließend arbeitete er als Landarzt und betrieb in der Freizeit Forschung. Bakterien waren sein Interessensgebiet, Meerschweinchen und Kaninchen seine Versuchsobjekte. Robert Koch forschte mit großer Beharrlichkeit, technischer Virtuosität und streng experimentell, sagt der Medizinhistoriker Christoph Gradmann.
Robert Koch war weniger jemand, der große Theorien über die Gegenstände entwickelt hat. Er war sehr gut darin, sich Experimentalengagements auszudenken, die dazu notwendigen Apparaturen zu entwickeln und auf konkrete Fragen konkrete Antworten zu finden.
Systematisch im Labor mit Krankheitserregern experimentieren, das war es denn auch, was einen entscheidenden Einfluss auf die Medizin nehmen sollte, sagt Christoph Gradmann.
Das ist etwas, was auch von heutigen experimentellen Forschern durchaus noch als Erbe Robert Kochs betrachtet wird.
Und mit dieser Methode lüftete er auch das Geheimnis der Tuberkulose. Robert Koch konnte nämlich im Labor nachweisen, es ist ein Bakterium, das Mycobacterium tuberculosis, das schuld ist an der Schwindsucht, wie die Tuberkulose damals auch genannt wurde.
Das hatte natürlich eine große Bedeutung, weil mit dem Nachweis eines bakteriellen Erregers für die bedeutende Infektionskrankheit der Zeit natürlich der Anspruch verbunden war, dass man damit auch über andere und möglicherweise über alle Infektionskrankheiten etwas ausgesagt hatte. Es war also sozusagen eine epochenmachende Entdeckung.
Mit dieser epochalen Entdeckung hatte Robert Koch aber auch enorme Erwartungen geweckt, was die Bekämpfung von Infektionskrankheiten anging.
Er legte populär gesagt die Latte sehr, sehr hoch und er musste dann selber rüber.
Und scheiterte dabei grandios. Zwar präsentierte er 1890 in Berlin ein vermeintliches Heilmittel gegen die Tuberkulose. Tuberkulin nannte er es. Doch bald stellte sich heraus, das Mittel nützte nichts. Es wurden gar erste Todesfälle gemeldet.
Es erwies sich jetzt, dass Robert Koch geheim gehalten hatte, dass er im Grunde selber nicht allzu viel über das Tuberkulin wusste. Zum Beispiel keine wirksame Substanz entwickelt hatte und auch eigentlich keine geheilten Meerschweinchen zum Beispiel, also Versuchstiere, vorweisen konnte.
Obwohl diese Niederlage schwer wog, machte Robert Koch weiter Karriere. Er hielt 1905 gar den Nobelpreis. Er forschte fortan in allen Herren Länder über Infektionskrankheiten wie Malaria, Typhus, Cholera oder die Schlafkrankheit und machte dabei weitere bahnbrechende Entdeckungen. Bei der Schlafkrankheit versuchte sich Robert Koch auch ein weiteres Mal an einem Gegenmittel. Aber diesmal testete er es nicht in Deutschland, sondern in der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Dort verabreichte er Einheimischen mit der Schlafkrankheit Atoxyl, ein Medikament auf Basis von hochgiftigem Arsen. Die Behandlung endete oft tödlich, denn wie wir heute wissen, verabreichte Robert Koch das Medikament in viel zu hoher Dosierung. Diese kolonialen Menschenexperimente sind aus heutiger Sicht der moralische Tiefpunkt in Robert Kochs Laufbahn. Doch was die Nachwelt bis heute am meisten beeinflusst haben dürfte, ist Kochs Hochhalten eines hygienisch sauberen Lebensstils und das kriegerische Vokabular zur Beschreibung von Krankheiten. Medizinhistoriker und Robert-Koch-Experte Christoph Gradmann.
Er begreift auch sozusagen das Verhältnis von Mensch und Bakterien als ein Verhältnis des Krieges.
Diese Sicht auf das Verhältnis von Mensch und Bakterien oder Viren brachte große Erfolge. Und doch ist sie nicht unproblematisch, wie die Medizin zunehmend herausfindet. Das Verhältnis ist wohl komplizierter, die Fronten weniger klar. Dennoch begleiten uns Schlagzeilen wie beispielsweise der Grippekrieg bei der Schweinegrippe noch heute. Auch das ein Erbe Robert Kochs.
Der ist Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber. Sagenhafte 104 Millionen Dollar hat ein Käufer Anfang Jahr für eine Skulptur von Alberto Giacometti hingeblättert. Die Werke des weltbekannten Bündner Künstlers sind heute gefragt wie nie zuvor. Aber während man anderswo seinen Kunststars Denkmäler setzte, etwa Klee in Bern oder Kirchner in Davos, tat sich das Bergell lange schwer mit dem berühmten Sohn aus seiner Künstlerfamilie Giacometti. Das soll sich jetzt ändern. Am Samstag diskutiert die Talschaft über ein Projekt, das dem Bergell neuen Aufschwung bringen soll. Roland Wermerlinger suchte Giacomettis Spuren im Bündner Südtal.
Es ist still auf dem Friedhof San Giorgio bei Borgonovo, wo die berühmten Giacomettis begraben liegen. Das Grab von Alberto Giacometti hebt sich nicht ab von dem der anderen, Giovanni, Augusto, Diego. Eine schlichte Steinplatte nur und doch ist es anders als die anderen, erklärt Marco Giacometti, ein entfernter Verwandter der berühmten Künstlerfamilie.
Es ist der einzige Grab, wo man immer wieder Steinli, Muschla, Blume findet von Leuten, die kommen und die etwas da lassen. Das passiert nur beim Alberto. Bei keinem anderen. Da merkt man, da ist etwas Besonderes. Eindeutig.
Marco Giacometti war lange weg. Heute lebt der Tierarzt mit seiner Familie wieder in Bergell und er hat ein grosses Ziel. Das Tal, eine wilde Naturschönheit, aber abgelegen und strukturschwach, soll endlich profitieren von ihrem Weltstar. Er gründete einen Verein, die Amici del Centro Giacometti. Man weiß, was man will und auch, was nicht.
Das, was man nicht wollen, ist, dass da ein Kar nach dem anderen haltet und nachher die Leute kommen da rein, sehen das, steigen wieder rein und hauen ab. Das wollen wir nicht.
Statt Souvenir, Plunder und Kitsch soll ein breites Angebot her. Gäste sollen mehr über die Wurzeln der Künstlerdynastie Giacometti erfahren und selbstverständlich auch im Tal verweilen. Das Potenzial dazu ist groß, die touristische Schwerindustrie des Oberengadins nicht weit entfernt. Ein paar hundert Meter unterhalb des Friedhofs liegt Stampa, das verschlafene Heimatdorf der Giacomettis. Ein paar Häuser nur, von der Hauptstraße geteilt. Marco Giacometti zeigt auf einen alten Stall, der einen Schatz in sich birgt. Hier drin malte schon Giovanni Giacometti und als sein Sohn Alberto aus Paris heimkehrte, nutzte er ihn als Atelier. Man riecht noch das Terpentin, Pinselstriche an den Holzbalken, der Boden voll von Spuren ausgedrückter Zigaretten. Dieser Ort brachte die Amici del Centro Giacometti auf eine Idee. Noch mehr solcher brachliegenden Ställe sollen gekauft und als Begegnungszentrum umgenutzt werden.
Darum haben wir bis jetzt 6 bis 7 so Ställe schon gefunden, die verfügbar wären. Und dann hätten wir aber einen Themenwege bis zum Friedhof, bis zur Cultura San Pietro, damit sich die Leute auch in die Landschaft können hineindenken und sich sehen, wo Giovanni, Augusto und Alberto ihre Bilder von der Landschaft da gemalt haben.
10 Millionen Franken würde das alles kosten, doch das schreckt niemanden ab. Die Giacometti-Stiftungen in Paris und Zürich sind dem Projekt wohlgesinnt. Beim Bündner Kunstmuseum denkt man schon an eine Dependance im Bergell. Schwieriger als an das Geld zu kommen, scheint die Bergeller selbst zu überzeugen.
In der Mentalität der Bergeller gibt es das nicht, dass man nur einen Teil der Leute würdigt und die anderen nicht. Die Bergeller, die sind alle gleich, ob reich oder arm.
Noch ein Stück Bergell südwärts liegt Promontonio wie ein großer Naturgarten da. Hier wohnt Gian Andrea Walter, pensionierter Lehrer, Museumsführer und die kulturelle Eminenz im Bergell. Als Bub hat er den großen Künstler Alberto Giacometti noch erlebt.
Vor allem, er hatte so lange Haare und vielleicht nicht so gepflegt. Und dann hatte so einen Foulard mit einem so Zündhölzer Schachteldeckel am Hals, das weiß ich noch.
Es ist nicht leicht, Giacometti ein Denkmal zu setzen, das ihm, der in seiner Heimat lange verkannt wurde, gerecht wird, sagt der Mann mit dem ungebändigten grauen Lockenkopf und dem wilden Bart fast etwas entschuldigend. Aber jetzt komme es ja dann sicher gut.
Im Bergell muss man etwas für Giacometti machen, sonst sie werden dann vergessen. Das wäre schlimm, wenn man so das Gedächtnis verliert.
Der Beitrag von Roland Wermelinger im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Kühnz, hier am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.